Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Heute mal wieder eine Folge im klassischen Sinne. In der Leitung Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Und man kann auch wirklich sagen, guten Tag, hallo Jens, weil es ist jetzt nicht etwa nachtschlafende Zeit. Nee. Nein, draußen scheint so ein bisschen die Herbstsonne über Dresden. Es ist irgendwo eine gediegene Zeit nach dem Aufstehen und wir sind frischen Mutes.
Und wir erscheinen mal wieder Mittwoch früh. Also das gab es zuletzt ja auch nicht, weil wir ja englische Woche hatten. Also auch das heute klassisches Erscheinungsdatum. Mittwoch früh erscheint Folge 93.
Ganz genau so ist es. Eine Reminiszenz an unsere Stammhörer. Ja. Der Mittwochmorgen beginnt mit Schwarz-Gelb.
Herzliche Grüße an die
Werbung.
Natürlich auch herzliche Grüße an unseren Exklusivpartner Radeberger. Und Radeberger Pilsner verlost aktuell in teilnehmenden Supermärkten Tickets für ein Heimspiel der jeweiligen Wahl. Und es gibt übrigens weiterhin das Radeberger Fansofa, einfach auf radeberger.de gehen und dort kann man zwei Tickets für das Heimspiel am 23. November gegen Saarbrücken gewinnen. Alle Infos gibt's auf der Seite von Radeberger und das ist radeberger.de. Tino, bei mir gab's Schäufele am Samstag, so ein bayerisches Traditionsgericht, hat sehr lecker geschmeckt. Dann habe ich mir noch das 1:1 gegen Ingolstadt angeschaut. Ja, ich war ganz zufrieden mit dem Unentschieden.
Bei mir war es anders. Ich habe mir erst das 1:1 in Ingolstadt angeschaut am Fernsehen und habe dann gegessen und zwar ganz viel Eis. Würde dann sagen, so ähnlich wie du, und ich war dann zufrieden mit dem Samstag.
Bei dir gibt es immer Vanille, ne? Also wenn dir mal jemand was Gutes tun will, weil ich ja beim Stadionbesuch häufiger mal Tee gepostet habe, dachten alle Menschen, sie tun mir was Gutes, wenn sie mir Tee schenken. Mhm. Aber ich trinke gar nicht so häufig Tee. Ich trinke halt Tee, wenn ich im Stadion bin, aber ansonsten eher weniger. Aber ich habe wirklich Teevorräte, die reichen bis 2052. So, und bei dir würde man vermuten, und wenn man dir wirklich was Gutes tun will, dann Vanilleeis.
Prinzipiell würde ich gar nicht so die Sache einschränken. Generell nehme ich Eis in allen Varianten und
alle.
So. Eigentlich im Prinzip alle. Ich weiß, du liebst Pistazien, ne? Da wüsste ich jetzt gerade nicht so richtig, wie das schmeckt, weil das esse ich wirklich selten bis eigentlich nie, weil inzwischen, ich war erst am Wochenende mit meiner Tochter in der Innenstadt, jetzt wirst du sagen, es war doch, also insofern war, stimmte das mit dem, ich habe erst das Spiel geguckt und dann ganz viel Eis gegessen. Wir waren also zuerst dann nach dem Spiel noch in der Stadt und haben da Eis gegessen, jetzt nicht irgendwie Becher, sondern schon auf der Hand. Es war halt draußen kalt und halt auch eiskalt, aber das war in Ordnung. Da gab es Tatsache Vanille. Aber auch nur, weil meine Tochter sich verbestellt hatte. Sie wollte eigentlich Haselnuss und sagte, wahrscheinlich weil sie an mich dachte, Vanille. Und weil das dann einmal im Becher war, habe ich Vanille genommen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich da genommen. Ich mag auch ganz gerne so diese Joghurt-Variationen mit Himbeere oder Erdbeere oder Waldfrucht. Ich mag ganz gerne auch dieses, es gibt ja diese Mischsorten. Das ist meine eigentliche heimliche oder unheimliche Sünde. Ich gehe ja eigentlich in den Supermarkt und nehme diese 1 bis 2,5 Liter Packung. Und da ist mir dann die Sorte auch wirklich egal. Und die setze ich mir dann abends auf den Schoß und dann habe ich da wirklich einen schönen Abend. Naja, jeder hat so seine Vorlieben oder Aussetzer. Nee, und da habe ich also Nachmittag auch schon eine Kugel gegessen. Und bei den Eisverkäufern mag ich auch immer ganz gerne diese Mischsorten, die es da jetzt gibt. Was weiß ich, Oreo Cheesecake und das mit dem Buttermilch Mango und sowas. Da bin ich mal stückweise experimentell, aber im Supermarkt greife ich, und da schließt sich jetzt der Eis, greife ich am liebsten zu 2,5 Liter Bourbon Vanille.
Wahnsinn. Und weil du Pistazie erwähnt hast, das jetzt noch zum Schluss. Momentan ja Riesenhype um diese Dubai-Schokolade. Ich habe sie noch nicht probiert, habe jetzt aber gelesen, sie soll jetzt auch nach Deutschland kommen, soll aber 15 Euro für eine Tafel Schokolade.
Jetzt musst du
schmeckt
mal
alle, ja auch schwer nach Pistazie. Ich überlege trotzdem, ob man die mal probieren muss.
Jetzt musst du mal alle mitnehmen, inklusive vor allen Dingen mich. Was ist denn Dubai-Schokolade? Ich habe davon noch nichts gehört.
Du hast davon noch nichts gehört?
Das
ist so ganz spezielle Schokolade, ist gerade auch in den sozialen Netzwerken ganz schwer angesagt. Und das ist Besondere ist nicht nur die hochwertige Füllung, sondern da sind irgendwelche ganz speziellen Teigfäden noch mit drin aus Engelshaar. Und wie gesagt, ist vor allem im orientalischen Raum sehr beliebt. Deshalb auch Dubai-Schokolade. Und die soll jetzt nach Deutschland kommen. Okay. Kann man auch selber machen. Aber selber machen, ja, Schokolade. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal selber. Aber ein großer Schweizer Schokoladenkonzern soll die jetzt auch nach Deutschland bringen.
Also da melde ich mich auf jeden Fall schon mal an, wenn du selbst wieder zu was greift man da, zum Kochlöffel, wenn man Schokolade zubereitet? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe es noch nie probiert. Und jetzt legen wir los, jetzt reden wir mal nicht über Dubai-Schokolade oder Vanilleeis, sondern über Fußball und Dynamo.
Wäre aber auch schwarz-gelb, ne?
Beim Kollegen Tino Meyer werden die Menschen, die für Magenta arbeiten, gerne Magenta-Mann oder Magenta-Frau genannt, so wie Eismann, Versicherungsmann oder Bofrostmann. Wir wollen dem Ganzen heute mal einen Namen geben. Er berichtet für die dritte Liga, für Magenta Sport und auch für den MDR. Wir freuen uns sehr, endlich mal wieder bei uns in der illustren Runde Alex Köper. Alex, guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr. Alex, du hast uns gerade im Off berichtet, du hast deine Töchter in Schule und Kindergarten gebracht. Da stellt sich mir die Frage, wurde gesungen am Morgen im Auto?
Ja, also gesungen, sie singen dann immer mit, sie legen mittlerweile immer selber ihre Songs auf. Polka, Polka, Polka von Brings ist gerade ganz hoch im Kurs. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Das ist ja so ein Karnevalssong aus Köln. Ich glaube, dass mein Bruder Corny ihnen das mit auf den Weg gegeben hat. Und da sind sie alle ganz heiß drauf und dann sitzen da wirklich vier Mädels drin, die alle auf kölsche Tönen steil gehen.
Stark. Das erinnert mich immer daran, hat uns Stefan Kutschke mal verraten. Nach der schwarzen Nacht von Meppen hat seine Tochter auf dem Weg in den Kindergarten gebeten, doch mal den 12. Mann einzulegen. Und das fand Stefan Kutschke gerade zu der Zeit in den Nächten danach nicht ganz so prickelnd. Aber er ist dem Wunsch seiner Tochter damals nachgekommen.
Ich finde auch, sie hat viel vom Leben verstanden, wenn sie schon in jungen Jahren sagt, jetzt erst recht.
Das ist frühkindliche Erziehung.
Ja. Im Hause Kutschke scheint die gut angekommen zu sein. Also an den anderen Tagen konnte man den dann sicherlich hören. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für Stefan eine kleine Überwindung war, da gerade in den Nächten nach Mappen da den dann aufzulegen. Aber das hat mich jetzt daran erinnert. Und deshalb wollte ich mal fragen, wie das im Hause Köper ist mit der Musik am frühen Morgen im Auto. Und du erträgst das aber auch. Also für mich ist es Musik und so alles am frühen Morgen noch ein bisschen schwierig. Nimmst das mit Gleichklang hin.
Für mich ist das in Ordnung, ja. Also wenn meine Frau diese Songs hört aus Köln, diese Karnevalsdinger, dann dreht die komplett am Rad. Für mich ist es in Ordnung.
Sehr schön. Wir wollen ausführlich sprechen über das 1:1 von Dynamo gegen Ingolstadt. Vielleicht werden wir auch nochmal einen kurzen Blick zurück auf das Pokalspiel vom Mittwoch. Das machen wir vielleicht gleich am Anfang und dann reden wir auch ein bisschen über das, was so sonst im Verein aktuell passiert bei Dynamo Dresden. Alex, wir haben letzten Mittwoch, Tino und ich, ausführlich über diesen Pokalabend gesprochen, der auch immer noch so ein bisschen emotional nachhalt, viele Nachrichten danach bekommen, was für ein faszinierendes Stadionerlebnis das gewesen ist, wie die Menschen mitgefiebert, mitgebangt haben und trotz der Niederlage, trotz des Ausscheidens dann irgendwie auch mit einem guten Gefühl rausgegangen sind, weil viele gesagt haben, das war eben Dynamo Dresden, auch vom ganzen Drumherum. Wie hast du diesen Mittwochabend wahrgenommen?
Ja, im Grunde genau so. Also nach diesem 2:1 gegen Hannover mit den Pfiffen nach einer Viertelstunde war das, glaube ich, etwas, was ganz Dresden gut getan hat, da zu zeigen, eigentlich ist das hier Dynamo Dresden, nämlich ein Stadion, das 90, 130 Minuten komplett kocht, eine Mannschaft, die sich reinschmeißt und alles dagegen hält, was in ihr steckt. Das war, glaube ich, so vom Signal her extrem wichtig. Wenn es dann am Ende eine Niederlage ist, mein Gott, dann gehört das dazu, gegen eine Mannschaft, die einfach höherklassig spielt. Aber das, was dieser Abend ausgesendet hat an Signalen in die Mannschaft, in den Verein, ins Umfeld, das war, glaube ich, sehr wichtig, weil es ja wirklich in jeder Hinsicht beeindruckend war. Also ich habe mir dann die Zusammenfassung und natürlich online die Videos angeguckt, was der K-Block da veranstaltet hat, auch wenn es ein bisschen teuer wird. Von vorne bis hinten nur irre und man merkt ja dann auch beim Tor von Lemmer, man hört ja den Unterschied und man sieht auch den Unterschied zwischen normalem Torjubel und völlig irrer Ekstase. Ja, und das hat man halt an dem Abend gemerkt, dass da viel zusammengewachsen ist, was vorher gegen Hannover so ein bisschen zu bröckeln schien.
Ja, und ich finde, man kann aus diesem Abend auch eine Menge ziehen, gerade auch für den Zusammenhalt bei den Spielen. mir hat dann im Nachgang, 2-3 Tage später, jemand gesagt, ja, habt ihr euch hier ein bisschen viel, es war jetzt nicht der FC Bayern, gegen den ihr gespielt habt, sondern es war nur der SV Darmstadt. Und da habe ich gesagt, ja, aber trotzdem, es geht nicht nur um das Spiel allein, es geht um dieses Stadionerlebnis für mich an diesem Abend. Es geht auch um die Dramaturgie dieses Spiels und auch wie die Mannschaft diesen Abend und das Ganze angenommen hat.
100%. Also es ist dann am Ende egal, ob man die Bayern da hat, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr durch die Decke gegangen. Aber auch so, Darmstadt 98 ist ein Verein, der höherklassig spielt. Dynamo ist als Außenseiter in diese Partie gegangen. Und wenn man sich dann so dagegen stemmt und wirklich an die Schmerzgrenze und darüber hinaus geht und das ganze Stadion zusammen mit der Mannschaft diesen Sieg so sehr will und kurz davor steht, ihn auch zu erreichen, dann ist das einfach wichtig, völlig egal, ob es die Bayern sind oder Darmstadt 98.
Und aus sportlicher Perspektive finde ich das Wochenende nicht ganz unerheblich. 4 Tage danach gewinnt Darmstadt 98 5-1 bei Greuther Fürth. Da fand ich am Wochenende, das wertet Dynamos Leistung wirklich auch nochmal auf, weil Darmstadt, klar, das klingt so wie Darmstadt halt, aber das ist, das hat der Thomas Stamm auch auf der Pressekonferenz ja danach gesagt, nicht nur für ihn eine Mannschaft, die am Ende der Saison in der Spitzengruppe der zweiten Liga mitspielen wird. Und die Worte sind mir echt hängen geblieben. Ich werde jetzt besonders auf Darmstadt gucken und fand das am Samstag schon ein weiteres Ausrufezeichen. Und wie gesagt, finde, das wertet Dynamos Leistung auch rückblickend noch ein Stückchen mehr auf. Auch wenn es am Ende eben nicht geklappt hat.
Vielleicht schreibt ja Paul Will für dich jetzt den nächsten Newsletter und informiert dich aus erster Hand über die Ereignisse in Darmstadt.
Jens, du merkst, ich muss auf immer mehr Vereine gucken, ne?
Auf deinen anderen Herzensverein kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen.
Das wusste ich auch schon am Samstag, dass das noch mal ein Thema wird.
Na, aber logisch. Du hast es angesprochen, Darmstadt hat genauso am Samstag gespielt, Dynamo auch. Und ich sag trotzdem, Tino, die dritte Liga hatte noch zwei Drittligisten im Rennen. Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden. Arminia, da haben sie es hinbekommen, die am Sonntag spielen zu lassen, bei Dynamo Dresden nicht. Also ganz ehrlich, warum funktionierte das nicht? Also die Ansetzung, die ist jetzt kein Skandal in dem Sinne. Das ist bei international spielenden Mannschaften normal, dass 3 Tage später dann schon wieder der Ball rollt. Aber die dritte Liga hätte doch Dynamo einen Tag mehr Pause einräumen können. Selbst Pascal Testroth zu uns gesagt, naja, also einen Tag mehr hätten sie Dynamo schon geben können.
Jens, ich habe da relativ wenig Verständnis für in unserem Fall der DFB, weil es hat genau 2 Drittligamannschaften haben DFB-Pokal gespielt. Und warum terminiere ich dann nicht beide Mannschaften auf den Sonntag, um denen die Möglichkeit zu geben? Also für uns war es gut, definitiv, ne, war es besser. Aber im Sinne der dritten Liga muss ich doch hoffen, dass die Drittligamannschaften so weit wie möglich im DFB-Pokal kommen. Weil das ist ja eine Auszeichnung für die Liga, wie gut die ist. Und dann bestrafe ich sie in dem Falle, dass ich ihnen nur 2 Tage Regenerationszeit gebe.
Also ich finde diesbezüglich 2 Punkte bemerkenswert. Zum einen, dass Thomas Stamm das erst nach dem Abpfiff zum Thema gemacht hat, nämlich am Magenta-Mikrofon. Und zum anderen, und da ist es mir erst bewusst geworden, ja, wie dämlich ist das denn oder wie doof ist das denn wieder mal vom DFB, wie wenig Fingerspitzengefühl ist da dabei gewesen, das nicht hinzukriegen. Und da könnte ich jetzt ganz keck den Ball an den Magenta-Mann in unserer Runde spielen, steckt da etwa das Fernsehen dahinter? Weil man ja immer sagt, der Verband ja manchmal so sagt, uns sind die Hände gebunden, da spricht auch das Fernsehen mit, da spricht die Polizei mit. Aber ich glaube auch, dass es dann schon möglich gewesen sein sollte, dieses Ingolstadt-Spiel auch auf den Sonntag zu legen. Aber Alex, vielleicht hast du ja mehr Infos.
Also ob da jetzt tatsächlich in dem Fall das Fernsehen dahinter steckt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Was ich weiß, ist, dass diese Terminierung und diese Ansetzung immer für den DFB extrem kompliziert sind und manchmal da Dinge eine Rolle spielen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wo es dann auch um Fanwege geht, also wenn dann in der ersten oder zweiten Liga irgendwelche Spiele stattfinden, wo die Dynamo-Fans mit denen zusammentreffen könnten in, was weiß ich, Nürnberg am Hauptbahnhof oder so, dann legt
aber
die
da
Polizei...
Aber da waren dann Union-Fans und Dynamo-Fans unterwegs am Samstag, also das würde man ja sonst möglicherweise sogar ausschließen.
In der Tat, also ich, wie gesagt, ich habe es nicht in Gänze durchblickt, ich habe mir auch die Ansetzung der ersten und zweiten Liga am Samstag nicht genau angeguckt, warum es letztlich so gekommen ist, dass Dynamo schon Samstag gespielt hat und nicht am Sonntag. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es dem DFB durchgerutscht. Vielleicht hat Dynamo im Vorfeld auch gar nicht darauf hingewiesen. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Unglücklich, aber tatsächlich, genau wie du sagst, Jens, auch kein Drama, finde ich. bei Mittwoch und Samstag.
Hinzu kommen aber diese 130 Minuten, die ordentlich geschlaucht haben. Und dann fehlten halt drei Spieler mit Menzel, mit Kutschke und Hauptmann. Und unter all diesen Umständen habe ich so das Gefühl gehabt, Alex, alle konnten mit diesem 1:1 in Ingolstadt ganz gut leben, weil du in Ingolstadt natürlich auch in der Vergangenheit nicht oft die Sterne vom Himmel gespielt hast. Ich erinnere mich an das Spiel im Frühjahr, da hast du verloren. Und das war auch so ein Baustein dafür, dass es eben am Ende nicht gereicht hat zum Aufstieg. Und so gesehen ist das 1:1, glaube ich, akzeptabel.
Ja, das sehe ich auch so. Also Dynamo kann mit diesem Punkt gut leben, vor allem vor dem Hintergrund dieses Pokalfights am Mittwoch. Ich meine, das sagt man selten nach einem Unentschieden aus zwei Spielen, also einer Niederlage, einem Unentschieden. Aber die Tendenz stimmt, glaube ich, bei Dynamo. Wenn man sich den Spielverlauf anguckt, dann war das in der ersten Hälfte auf Augenhöhe, finde ich, mit leichten Vorteilen für Ingolstadt. Danach, wie Dynamo aus der Kabine gekommen ist, war richtig stark. Am Ende hat man dann gemerkt, da fehlen einfach die Kräfte in den letzten 10, 15 Minuten, als Ingolstadt nochmal Gas gibt. Aber im Großen und Ganzen, auch vor dem Hintergrund, dass das Tor von Ömichen im Grunde nicht hätte zählen dürfen, ist das ein Punkt, mit dem Dynamo gut leben kann, weil auch die Leistung und die Mentalität, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat, einfach eine gute waren.
Hören wir mal das Fazit von Dynamo-Trainer Thomas Stamm.
Ja, man hat gemerkt, dass wir ein bisschen Zeit gebraucht haben. Gerade gegen den Ball nicht so griffig, wie wir es sonst vielleicht waren. Auch mit dem Gegner zu tun. Aber ja, nicht die Kompaktheit gehabt, nicht die Balleroberung gehabt, die wir uns dann vielleicht vorgestellt haben. Haben dann nach 20 Minuten umgestellt. Probiert ein bisschen anders anzulaufen, dann war es ein Tick besser. Ja, kriegen dann kurz vor der Pause den Raum vor der Kette nicht geschlossen mit unseren beiden Sechsern. Wenn wir da einen hinkriegen, glaube ich, muss Claudia nicht so in den Zweikampf rein. Freistoß geht dann rein, dann liegst du hinten. Ja, da muss ich ein Riesenkompliment an die Mannschaft machen, wenn du am Mittwoch 130 abspulst und dann vom Gefühl her, jetzt keine Werte, aber vom Gefühl her nochmal mit einer anderen Intensität arbeitest. Und ich finde dann, wenn man die letzten 5-6 Minuten, wo Ingolstadt nochmal ein bisschen besser drin war, wo bei uns die Körner dann auch raus waren, nimmst, dann finde ich, hat man eine sehr, sehr gute Phase, auch Kontrolle. Mit Jakob, glaube ich, nochmal eine richtig gute Möglichkeit, vielleicht auch in Führung zu gehen. In Summe geht's, glaube ich, völlig zu Recht dann mit der Punkteteilung so aus. Für uns mit der Ansetzung am Samstag, mit dem, was wir abgespult haben, mit der Art und Weise, wie wir, finde ich, ein ganz ordentliches Spiel gemacht haben, fühlt sich der Punkt sehr, sehr gut an und kann für die nächsten Wochen sehr, sehr wertvoll sein.
Also ich sage, rückblickend oder auch auf die Gesamtlage betrachtet, ist das Unentschieden auch wirklich in Ordnung? Wie Alex schon sagt, das sagt man ja selten nach so einem Ergebnis, dass man damit auch gut leben kann. Also sowohl Spielverlauf als auch Darmstadt spielen in den Knochen, personelle Lage und natürlich auch Blick auf die Tabelle. Wir sind jetzt erst am 13. Spieltag, ist alles noch ein bisschen zeitig. Andererseits ist ein Drittel der Saison auch schon rum. Da darf man jetzt es auch nicht zu klein reden. Also ich glaube, die Trainer haben mal so gesagt, wenn so 10, 11 Spiele rum sind, hat eine Tabelle auch eine gewisse Aussagekraft. Diesen Zeitpunkt haben wir also jetzt erreicht. Insofern finde ich, darf sich Dynamo sogar, so möchte ich mal sagen, als Gewinner des Spieltags ein bisschen fühlen. Und das nach einem Punkt in Ingolstadt. Also das ist schon in Ordnung so.
Wenn sie gewonnen hätten, wären sie sogar Tabellenführer gewesen.
Das ist wirklich verrückt, ja.
Sind nicht gut reingekommen in die Partie. Also nach 15, 16 Sekunden können sie in Rückstand liegen. Ich glaube, das hat sie dann nochmal richtig wach gemacht nach dem Motto, hey, jetzt ist wieder Liga-Alltag.
Jens, erinnere dich an meine Worte. Ich hatte ja nicht so das beste Gefühl vor dem Spiel und ich fühlte mich echt in der ersten Halbzeit auch an diese Sätze erinnert. Und das ist genau dieses, was du gerade gesagt hast. So ein typisches Ingolstadt-Spiel. Dynamo hat sich da immer schwer getan. Und Ingolstadt, fand ich, hat das gerade in der Offensive richtig, richtig gut gemacht. Also es war deutlich zu sehen, warum die zweitbeste Offensive stellen. Es war aber eben auch zu sehen, warum sie die schlechteste Defensive sind. Nur fehlte halt Dynamo in der ersten Halbzeit so ein bisschen, weiß ich auch nicht, noch die Frische oder das Zutrauen oder die richtige Idee, diese kleinen Lücken, die Ingolstadt immer wieder angeboten hat, zu nutzen. Gleichwohl, das hast du gerade richtig gesagt, Dynamo von Glück reden konnte, nicht schnell 1 oder auch 2-0 in Rückstand zu geraten.
Fandst du, also dass Ingolstadt so stark war, ich fand, die hatten ja nach dieser Chance in der ersten Minute eine Weile erstmal gar nichts. Und da war es ja eher Dynamo, zum Beispiel durch Ayaz Zazar, über den wir vielleicht auch noch ein bisschen reden müssen, der eine richtig gute Chance hatte. Und dann gab es noch eine weitere Chance, wo der Ball da an die Latte springt. Also ich fand, Dynamo war doch gut in dem Spiel drin. und ich konnte die Ingolstädter Wahrnehmung der ersten Halbzeit auch von Sabrina Wittmann nicht ganz nachvollziehen, die von der besten Halbzeit in der ganzen Saison gesprochen hat.
Vor allem die ersten 45 Minuten waren wahrscheinlich mit die beste in der Saison. Wir haben das hohe und auch das gute Pressing, also vor allem dann auch zu Ende, wirklich sehr, sehr gut überspielt, haben eine sehr gute Differenzierung gefunden und somit dann auch mit dem Freistoß von Max völlig verdient mit der Führung in die Halbzeit.
Ja, du, das ist vielleicht echt so ein bisschen jetzt Fernseherlebnis, Stadionerlebnis. Du warst vor Ort in Ingolstadt. Also ich kann jetzt mit Sabrina Wittmann, dazu kann ich nichts sagen, weil ich zu wenig erste Halbzeiten oder Spiele von Ingolstadt gesehen habe, um konkret zu werden, überhaupt keins, außerdem am Samstag. Von daher, ob das jetzt das Beste war, weiß ich nicht. Ich fand Ingolstadt aber wirklich nicht schlecht und ich fand, die haben es dann gut hingekriegt, Dynamo immer wieder den Ball auch abzunehmen, im Mittelfeld sich aus diesem Angriffspressing von Dynamo zu befreien. Und ja, es gab nicht die ganz großen Chancen, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn Ingolstadt in Strafraumnähe kam, wurde es immer irgendwie gefährlich, auch wenn es nicht die ganz große Chance gab. Und von Dynamo hatte ich das nicht so. Das war mein Fernseheindruck.
Ich wohne ja hier in der Nähe von Ingolstadt, war jetzt ein paar Mal da für Magenta. Diese Mannschaft ist ein absolutes Phänomen. Vor dem Spiel gegen Dynamo hatten die in den letzten zwei Spielen davor 16 Tore in Summe. 4-4 gegen Köln, 5-3 zu Hause gegen Dortmund. Und also die haben Phasen beim Heimspiel gegen Dortmund, liegen plötzlich 2-0 hinten, dann drehen die das Ding, gewinnen am Ende 5-3, die sind hinten anfällig ohne Ende, können vorne eine Wucht entfalten wie nur wenige andere Mannschaften in der Liga und ich finde, das hat man im Grunde gegen Dynamo auch gesehen. Dieser Auftakt nach 16 Sekunden, Besuschkow, mega Chance. Und du denkst dir, hoppla, das könnte ernst werden. Und dann war es aber tatsächlich so eine Partie in Wellen. Dann kommt plötzlich der Sazar, hat zwei Hochkaräter für Dynamo. Dann hat Ingolstadt wieder ein paar Dinger. Der Kopacz, der da wirbelt ohne Ende. Also es war einfach ein cooles Drittligaspiel, finde ich. Mit zwei Mannschaften, die sich weitgehend auf Augenhöhe begegnet sind. Mal die einen mit Vorteilen, nach der Pause Dynamo mit klaren Vorteilen. Und am Ende, dann musst du einfach sagen, glücklich, dass der Grönning von diesen letzten zwei Chancen keine reinmacht und am Ende ein 1-1, das glaube ich in Ordnung geht.
Mhm. Ayaz Zazar muss sich irgendwann mal jetzt belohnen. Der hat auch gegen Hannover Chancen gehabt, jetzt wieder in Ingolstadt. So, der erste Treffer geht ihm noch irgendwie ab. Der Slowene hätte es verdient, aber das ist noch so ein kleines Manko in seinem Spiel.
Ja, absolut. Der hat ja einmal getroffen zur Führung im Sachsenpokal in Chemnitz. Will ich an der Stelle mit anfügen. Aber ja, den Gedanken hatte ich dann Samstag auch, dass der schon, glaube ich, ein richtig guter Neuzugang ist. Sieht man ja auch an seinen Einsatzzeiten, ist als der Startelf überhaupt nicht wegzudenken. Ist offenbar auch jemand, der konditionell da absolut auf dem Posten ist. Nach dem Spiel am Mittwoch war ihm jetzt, fand ich das jetzt nicht so anzumerken. Und hat halt immer wieder diese gefährlichen Vorstöße. Aber ja, unterm Strich sind es zu wenige Tore. Sprich, gar kein Tor, was er bisher erzielt hat. Und da reiht er sich natürlich ein, so ein bisschen zu seinen neuen Mannschaftskameraden, dass das mit dem Toreschießen eben immer noch ein bisschen hapert.
Ist jetzt erstmal gesperrt, 5. Gelbe.
Das kommt dann noch erschwerend hinzu, das war dann auch so mein Gedanke, es sind jetzt gerade keine einfachen Wochen für Dynamo, für Thomas Stamm. Andererseits ist der Kader ja doch relativ breit aufgestellt und wenn man sich die Anfangself vom Samstag anguckt und sieht, dass ein Toni Menzel nicht mal im Aufgebot steht, also ich wage mal die steile These, wenn es um alles gegangen wäre, wäre Menzel auch auf dem Platz gewesen. Muskuläre Probleme ist so für mich so die schönste Diagnose. Ich habe jetzt mal den Satz gehört, wenn du ein paar Jahre im Leistungssport bist, gibt es keinen Tag, wo dir nicht irgendwas wehtut. Aber ich glaube, im Sinne von der Belastungssteuerung, der Junge ist 19, war das auch richtig, den mal ein freies oder ein spielfreies Wochenende zu geben, einfach dieses auf die ganze Saison betrachtet. Und wie gesagt, die Anfangself, die war überhaupt nicht schlecht besetzt.
Hast du auch noch muskuläre Probleme nach deinem Dresden-Marathon?
Also in der letzten Woche, die ersten Tage, ging es erstaunlich gut. Aber danach bin ich echt so ein bisschen in ein Loch gefallen. Aber ich will will den Begriff Leistungssport und das, was ich betreibe, irgendwie schon klar trennen, dass das jetzt irgendwo hier in den falschen Hals gerät. Nee, aber das wirkt schon nach. Und ich meine, wie gesagt, bei Menzel ist es ja nicht nur das Training und das Spielen. Da sind ja noch viele, viele andere Einflüsse, die du erstmal irgendwie verarbeiten musst. Und gerade das Mentale, ich glaube, das zieht auch unheimlich Kraft. Also das darf man nie unterschätzen. Und von daher fand ich das wirklich eine gute Maßnahme schon vorm Spiel, dass er da mal Endspielpause kriegt.
Über die strittigen Schiedsrichterentscheidungen, die es gegeben hat, will ich dann später noch mit euch sprechen, wenn wir auch über den Schiedsrichter ein bisschen sprechen müssen. Dann kommen wir mal zum Gegentor. Kurz vor der Halbzeitpause, immer ein blöder Zeitpunkt. Der Freistoß war korrekt. Tim Schreiber hat gesagt, naja, geht natürlich irgendwie in meine Torwartecke. Muss er den auf seine Kappe nehmen?
Also ich finde nicht. Ich habe das Spiel ja für Sport im Osten zusammengefasst und habe gesagt, dass er da am Ende, auch wenn es blöd aussieht, nicht derjenige ist, der die Verantwortung an diesem Gegentor trägt. Das ist ein Freistoß aus, ich weiß nicht, 16 Meter 23. Der ist nahezu perfekt getreten. Lämmer zieht noch die Rübe weg. Und natürlich stellt er sich ein bisschen zentraler, weil er weiß, wenn der Ball über die Mauer kommt, dann habe ich kaum noch eine Chance zu reagieren in der Kürze der Zeit. Und wenn dann ein Besuschkow diesen Ball da so sensationell in den Winkel nagelt, dann ist das für einen Torwart einfach, ähnlich wie er es gesagt hat, einfach super ekelig. Deswegen sieht blöd aus, weil Torwart-Ecke ist halt Torwart-Ecke, aber ich würde ihm da keinen Vorwurf machen.
Ich denke, es war sehr, sehr intensiv jetzt die letzten zwei Wochen. Viele Spiele hintereinander weg. Jetzt am Mittwoch haben wir auch sehr, sehr spät gespielt. Wir haben uns den Punkt heute erkämpft. Ja, das Gegentor ist bitter, ist dann natürlich dann geht in die Torwart-Ecke, ist natürlich dann eben halt trotzdem eklig für mich, aber ich meine, mein Anspruch sollte sein, dass ich vielleicht den nächsten dann so auf jeden Fall halte.
Ich bin da komplett bei Alex, hatte da am Samstag auch überhaupt nicht den Gedanken, dass das ein Torwartfehler sein könnte und war dann überrascht, als es Tim Schreiber nach dem Spiel selber gesagt hat. Und Jens, da fühlte ich mich an unser Gespräch im Trainingslager mit ihm erinnert, wo wir ihn da so ein bisschen mal auf den Zahn gefühlt haben, was er für ein Typ ist und wie er sich so selbst einschätzt. Und er da gesagt hat, ja, ich will immer, immer weiter. Und wenn ich mal einen Ball nicht halte und da fehlt ein Zentimeter, ist es mein Ziel, genau diesen Zentimeter aufzuholen, um beim nächsten Mal mit den Fingerspitzen dran zu sein. Und das war, glaube ich, die Szene dazu, zu der Beschreibung vom Sommer. Weil wenn er es so einschätzt, dann ist es wahrscheinlich Tatsache so gewesen, dass ein richtig, richtig guter Torwart oder wenn du eine richtig gute Tagesform hast, dass du da wahrscheinlich mit dem Fingerspitzen doch irgendwie rankommen solltest.
Ja, aber guck dir mal einen Nübel an. Der steht aktuell im Nationaltor und der macht auch seine Fehler.
Deswegen, das ist ja... München. Also das Wort Fehler will ich da echt auch gar nicht in den Mund nehmen und fand das eher so schon ehrenhaft von Schreiber, dass er sich da überhaupt mit ins Spiel brachte.
Möglicherweise muss er die Mauer ein bisschen mehr in Richtung seiner Torwart-Ecke schieben, keine Ahnung. Also auf der anderen Seite ist das natürlich fast eine exquisite Freistoßentfernung und die haben, Alex hat es gesagt, mit dem Besuschkow natürlich auch jemanden, der Standards ausführen kann. Und das war nicht schlecht getreten, also ja. Der Freistoß war wirklich.
Oder Jakob Lämmer muss sein Haupthaar aufs Spiel setzen, weil wenn der Ball da drüber zischt, da zieht es wahrscheinlich eine Schneise da irgendwie auf der Platte da. Also
Gegentor Ball. Oder Gehirnerschütterung?
Ja, genau.
Das
genau.
Ist die Frage.
Jetzt gehst du mit dem 0:1 Rückstand in die Kabine und dann fand ich, ja, das sagen auch eigentlich alle unisono, legst du einen richtig guten Start in die zweite Halbzeit hin und verdienst ja dann auch den Ausgleich.
Im Laufe der Zeit fand ich, also es begann etwas schleppend, gerade nach diesem furiosen Auftakt in die erste Hälfte. Hat dann ein bisschen gedauert, bis da wirklich Zug reinkam und so richtig Fahrt aufgenommen, finde ich, hat das Ganze dann mit dem Ausgleich. Danach Dynamo dann auch nicht so, dass ich sage, spielerisch überragend ein Hochkaräter nach dem anderen, aber schon so, dass du gesehen hast, da ist eine Mannschaft, die will gerade mehr. Mit den Abschlüssen aus der zweiten Reihe von Lämmer und Zazar, das sah dann schon sehr gut aus über 25, 30 Minuten.
Naja, du hast ja auch irgendwie das Zeichen bei Ömichen beim Ausgleich, der den Ball aus dem Tor holt und damit anzeigen will, hey, wir sind ja mit dem 1:1 nicht zufrieden. Und da hatte ich schon das Gefühl, Momentum aktuell auf Dynamo-Seite.
Na, weil natürlich auch klar ist, dass diese Ingolstädter Mannschaft anfällig ist. Ich meine, das hat Dynamo vorher gewusst, spätestens in der ersten Halbzeit auch deutlich gemerkt. Und klar war, wenn du hier erstmal den Ausgleich machst, ist auch immer mehr drin. Und ja, halt ein bisschen schade, dass wirklich so ein bisschen die Frische fehlte, diese absolute Konstruktivität. Das war nicht ganz das. Ich glaube, da kam dann der Mittwoch schon irgendwo zum Tragen, dass dir mit Hauptmann natürlich auch jemand gefehlt hat, der da der absolute Strippenzieher im Mittelfeld ist. Von daher, das Momentum war dann eben leider nicht da, dass da halt noch ein Tor fiel. Und es waren ja ehrlicherweise auch nicht die ganz großen Chancen dafür da.
Aber schön für Jonas Ömichen, oder? Kopfballungeheuer, darf er sich jetzt nennen.
Herrliches,
was er den dann reingedrückt hat.
Herrliches Bild, was es da von ihm gibt. Ich glaube, von den Kollegen von Picture Point, die dann eine ganze Serie haben. Also da könnte man praktisch so ein Daumenkino machen. Und wie er da ins leichte Hohlkreuz geht, den Mund aufreißt, die Augen schließt und den einen nickt und fast dann beim Abwinkeln sich die Knie ins Gesicht schlägt, weil so ein Hockkopfball, ich weiß nicht, was Hermann Gerland am Kopfballpendel dazu sagen würde, aber ich glaube, drin ist drin und das ist entscheidend.
Aber wird ihm gut tun. Also der Treffer, der ja nun auch eine kleine Verletzungspause hinter sich hat, und da hilft jedes kleine Erfolgserlebnis. Und ich fand wirklich, das war auch keine schlechte Woche für ihn persönlich.
Nö, also das ist jetzt ja das, für was auch Thomas Stamm irgendwo verpflichtet wurde und für was er auch bekannt ist, dass er junge Spieler nicht nur im Training entwickelt, sondern eben auch einsetzt. Und ich fand es gut, dass er auch wirklich Ömchen von Anfang an gebracht hat. Es hätte ja Möglichkeiten gegeben, ihn jetzt irgendwie ab der 60. einzuwechseln, sondern ne, er hat ihn von Anfang an aufgestellt und das kann ja nur gut sein. Und auch das ist ja eine Bewährungsprobe beziehungsweise ein Spiel, an dem Jonas Ömchen wächst.
Zumal er es auch wirklich von Anfang an angenommen hat. Ne? Also die erste Dynamo-Chance, die hat er ja auch, wo der Ball da auf die Latte titscht. Also merkt es sofort, da ist jetzt nicht irgendwie große Nervosität dahinter. Warum auch? Er hat ja schon Drittliga-Erfahrung gesammelt, nur halt nicht von Beginn an in dieser Saison. Aber er war von Anfang an da und hat, finde ich, auch dafür gesorgt, dass man den Hauptmann nur in Ansätzen vermisst hat. Also es war schon ein guter Auftritt von ihm, auch wenn man einen Hauptmann natürlich nicht 1:1 ersetzen kann. Aber wenn da so ein Ömichen loslegt, in seinen jungen Jahren sich viel zutraut, die weiten Wege macht, dann ist das schon stark und sehr gut für Dynamo, dass da einer in der Pipeline steht, auf den man setzen kann.
Ist auch ein angenehmer Zeitgenosse. Wir haben danach mit ihm gesprochen und mir schrieb danach der Redakteur aus dem Sender, feines Interview mit Jonas Ömichen, perfekte Antworten. Weil Jonas immer sehr kurz geantwortet hat und beim Radio ist es ja so, der 10 bis 12 Sekunden O-Ton wird immer sehr gerne genommen und genau die O-Töne hat Jonas Ömichen gegeben. Also er hat wirklich kurze, prägnante Antworten gegeben.
Ömi, macht's die neue Frisur?
Ja, vielleicht.
Freust dich über dein erstes Drittligator? Tor des Monats wird's wahrscheinlich nicht. Den musstest du machen.
Ja, das stimmt. Ah, ich freue mich trotzdem.
Erzähl, wie kam es zu der Situation? Kannst du noch mal kurz schildern, die Situation nach knapp 60 Minuten?
Ja, ich glaube, Meisse schießt einen scharfen Ball auf den Torhüter. Der lässt für mich günstig klatschen. Und darauf habe ich ein bisschen gelauert. Ja, und da musste ich ihn nur noch reinköpfen.
Und du hast das gemacht. Und dann war ein kurzes Zittern, oder? Ob der Schiedsrichter den Treffer wirklich gibt. Es war heute aber einige Aktionen mit dem Schiedsrichter. Auch diese Situation wurde noch mal kurz diskutiert.
Ja, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich war eher damit beschäftigt, den Ball aus dem Tor zu holen. Damit ich wollte einfach weitermachen.
Das war ja auch die Intention. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ihr nach dem 1:1 unbedingt nachwaschen wollt. Was hat gefehlt, dass ihr hier nur mit einem und nicht mit 3 Punkten nach Hause reist?
Ja, was genau gefehlt hat, kann ich schwer sagen. Ich sage, die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend. Vielleicht waren es dann so dieses Tickchen Energie, was so gefehlt hat, dass die letzten Meter oder die letzten Pässe dann ein bisschen unsauber waren. Ja, aber was genau gefehlt hat, kann ich nicht sagen.
Jonas, für dich auch eine gute Woche, oder? Reingekommen in den letzten beiden Spielen, heute von Beginn an. Also das ist auch eine gute Ömichen-Woche.
Naja, wie man es nimmt. Ne? Also ich wäre schon sehr gerne am Mittwoch weitergekommen. Hätte heute auch gerne 3 Punkte geholt, aber trotzdem nehmen wir den Punkt gerne mit.
Ich meinte jetzt aber auch für dich individuell, was die Spielanteile betrifft.
Ja, das stimmt. Es war ein tolles Gefühl, mal wieder 90 Minuten spielen zu dürfen.
Wir brauchen mehr Ömichen am Mikrofon, eindeutig, ja.
Nein, das kann, zumindest das kann ein bisschen länger sein.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex, was deine ideale Antwort ist so für nach dem Spiel, wenn du da am Mikro mit Spielern stehst.
Boah, schwer zu sagen. Also wenn einer O-Ton Feuerwerk ablässt und das sind am Ende 30 Sekunden, dann werden 30 Sekunden gesendet, vorausgesetzt, der Beitrag ist entsprechend lang. Aber so die Regel ist, um die 20 länger sollte es nicht sein. Abhängig vom Inhalt, also wenn es nur Gestotter ist, dann bitte auch keine 10.
Also wir hätten die Kollegenschaft von Zeitung, wir hätten ja dann schon gerne noch 2, 3 analytische Sätze und wenn er dann noch ausholt, wie der Weg bei Dynamo losging und wo er sich gerade befindet, ist dann, das wäre dann so wünschenswert. Allerdings haben wir nach dem Spiel auch immer keine Zeit, weil da muss ja alles schnell gehen, insofern wäre das dann das Gespräch für die Tage danach. So hat jeder seins. Aber Alex, was ich dich fragen wollte, du hast das vorhin gesagt, weil wir gerade bei Jonas Ömichen sind. Du hast gesagt, das Tor hätte gar nicht zählen dürfen.
Hätte nicht zählen dürfen, weil er sich ja selbst auf die Hand köpft. Also ich glaube nur minimal, aber letztlich ist der Kontakt da. Und ich meine, wir brauchen auch nicht drüber reden, das ist eine fußballfeindliche Regel und ich weiß nicht, wer sich so eine Scheiße ausdenkt, weil das ja nun mal kein absichtliches Handspiel ist und im Mittelkreis nie und nimmer gewertet werden würde, selbst wenn es gesehen wird. Und vorm Tor darf der Treffer dann halt nicht zählen, weil der Regeltext nun mal besagt, wenn unmittelbar vor der Torerzielung der Arm oder die Hand am Ball ist, dann ist der Treffer irregulär. Ich finde, diese Regel muss weg, weil ein Stürmer in dem Fall dafür bestraft wird, wo er sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lässt, und ein Verteidiger, der wiederum unabsichtlich auf der Linie Hand spielt, nicht bestraft wird. Also zweierlei Maß, einfach nur, weil der Ball danach ins Tor geht. Das ist eine Regel, die den Fußball nicht nach vorne bringt, die Spieler bestraft, ohne dass sie sich was zu Schulden kommen lassen. Unabhängig davon, der Text ist so, wie er ist. Die Regel steht so geschrieben und damit hätte der Treffer eigentlich nicht zählen dürfen.
Ich glaube, das war auch die Diskussion unmittelbar nach dem Tor. Da gab es ja zwischen Schiedsrichter und seinem Schiedsrichterassistenten doch erhöhten Kommunikationsbedarf. Und wir müssen nicht drum rumreden. In Ligen, wo es einen VAR gibt, sprich erste und zweite Liga, wäre der Treffer nicht gegeben worden.
Ich meine, das erklärt im Nachhinein auch ein bisschen den verhaltenen Jubel oder gar keinen Jubel, weil alle irgendwie wahrscheinlich da was wahrgenommen hatten. Schiedsrichter kollektiv inklusive. Insofern könnte man ja fast sagen, es ist dann ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit zu der Vielzahl an gelben Karten oder einseitig verteilten gelben Karten. Keine Ahnung. Aber so habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen. Also der Diskussionspunkt, dass das Tor nicht hätte gelten dürfen, der ist im Nachgang, finde ich, jetzt gar nicht so groß aufgekommen.
Ich habe in meiner Zusammenfassung tatsächlich, und dann ist das ist dann tatsächlich auch eher unüblich und spricht auch für diese kurzen Antworten von Ömichen. Frage-Antwort, das ist eigentlich eine absolute Ausnahme, aber es war in dem Fall wirklich interessant, weil der Interviewer vor Ort vom BR halt dann auch nachfragt. Es wurde darüber gesprochen, dass sie womöglich mit der Hand am Ball waren, hätte das Tor nicht zählen dürfen. Und es war wirklich interessant zu sehen, wie Jonas Ömichen dann wie so ein Schelm ein bisschen zur Seite guckt und sagt, kann ich nicht sagen, muss ich mir nochmal angucken. Und du weißt, okay, er weiß natürlich ganz genau Bescheid, dass er minimal dran war, aber hat er dann in dem Fall ganz souverän und charmant gelöst.
Ist doch schon Profi, Medienprofi.
Offensichtlich.
Aber wie gesagt, das war eine Diskussion und Baba Grafati hat das ja auch in seiner Kolumne dann zum Thema gemacht, eben diese Aktion oder diese Situation, hat gesagt, dieser Treffer hätte nicht gelten dürfen, war aber auch schwer zu sehen. Dann kommen wir mal zu diesen Schiedsrichterentscheidungen. Also ich fand Dr. Florian Exner, Rechtswissenschaftler, Jurist, hat keinen guten Samstag gehabt. Auch sein Auftreten hat mir überhaupt nicht gefallen. Vielleicht lag es jetzt auch nur an meiner Wahrnehmung. Aber dieses einseitige Vergeben von gelben Karten, also Foulspiel Dynamo, wusstest du sofort gelbe Karte. Du kannst drauf setzen. Und er hatte auch eine Körpersprache, die war zweifelhaft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Dynamo noch nicht auf dem Platz. Da hat er die rausgebellt, warum die noch nicht auf dem Platz stehen würden. Da sage ich mir immer, Kinder, wo ist eure Kommunikation? Ich weiß ganz genau, dass die Schiedsrichter es heute nicht einfach haben und dass die Sachen ausgesetzt werden und sind, die nicht einfach sind, auch gerade in den unteren Ligen. Aber ich finde, und das machen ja andere Schiedsrichter, Stichwort Aitekin vor, wenn du mit den Spielern auf dem Feld kommunizierst, darüber auch mit Pascal Destroth gesprochen, dann wird es für dich auch einfacher und dann wird es auch für dich angenehmer. Und der Auftritt von Florian Exner von oben herab war für mich schwierig. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja Hallensprecher beim Handball. Da haben wir vor dem Spiel auch immer so eine Sitzung, eine Stunde vor dem Spiel mit zwei Vertretern vom jeweiligen Verein. Dann ist da das Kampfgericht mit dabei und der Hallensprecher muss mit dabei sein und die zwei Schiedsrichter. Da triffst du, klar, bei den Schiedsrichtern ist es genauso wie im normalen Leben, auf ganz unterschiedliche Charaktere. Und zuletzt hatten wir zweimal ein Schiedsrichter-Duo. Och, Katastrophe. Von oben herab, arrogant bis zum geht nicht mal. Die haben sich nicht mal warm gemacht vorm Spiel und haben dich zurechtgewiesen als Hallensprecher. Also mit mir muss man jetzt nicht reden wie mit einem Kleinkind. Es war echt schlimm und krass. Und wenn das der Auftritt ist, dann werden es die Schiedsrichter nicht leichter haben in den nächsten Wochen und auch nächsten Jahren. Also ich fand Florian Exner für mich Schiedsrichterleistung, wenn ich eine Note geben müsste, 4,5.
Also ich habe es nicht so dramatisch wahrgenommen. Ich habe jetzt im Nachgang gelesen, dass Thomas Stamm auch nochmal in der Kabine war und sich auch sehr geärgert hat über diese gelben Karten. Ich finde, es gibt halt zwei Sachen, die Exner sich wirklich ankreiden muss, unabhängig vom Auftreten und von der Kommunikation. Das ist zum einen das Ding Ömichen, wobei das wirklich sehr schwer zu sehen war. Und was dann für mich am Ende einfach eine Fehlentscheidung ist, ist Gelb für Fröde gegen Zazar. Also der kommt da mit einer Dynamik, mit der offenen Sohle, trifft den am Knöchel. Das ist wirklich der Inbegriff von die Verletzung des Gegenspielers billigend in Kauf genommen. Das ist einfach eine klare rote Karte. Und dann wäre das Spiel mit Sicherheit, ist ja logisch, anders verlaufen und mit hoher Wahrscheinlichkeit besser für Dynamo.
Ja, ich war gerade beim Schiedsrichter, habe ihm eine Szene gezeigt an der Mittellinie, das ist glaube ich 17. Minute, wo Ali Jazar komplett, also keine Chance auf den Ball, Trefferbild ist oberhalb vom Knöchel, wo es zwar gelb gibt, wo man dann aber sich fragt, ja, warum? Ganz viele Aktionen und ist dann nicht alles taktisch. Das eine oder andere war taktisch, ja, da musst du es geben. Tom Berger beispielsweise, kommst du nicht drum rum, aber wenn du dann normale Zweikämpfe in der gegnerischen Hälfte hast und dann ist es jedes Mal gelb, tust du dich schwer. Da geht es eher um ja eine Linie, die ich mir wünsche vom Schiedsrichter. Die habe ich nicht gesehen über 90 Minuten, das habe ich ihm gerade gesagt. Stefan Kutschke kriegt 3 Spiele, spielt den Ball und den Fuß. Kann man über Rot diskutieren. Heute in der 17. Minute ist der Ball 3 Meter weg, Trefferbild oberhalb vom Knöchel und es gibt nur Gelb. So die Dinge, es geht eigentlich nur darum, dass da ein gutes Gleichgewicht da ist über die Wochen gesehen. Ich weiß, jeder Schiedsrichter hat eine andere Herangehensweise, wie er Dinge laufen lässt, aber das ist dann zu oft zu weit auseinander, mit dem tue ich mich dann schwer.
17. Minute, die können wir gleich nochmal jetzt ausführlicher diskutieren. Also für mich auch, wenn du gerade eine Woche oder anderthalb Wochen vorher das Kutschke-Foul gesehen hast. Also was ist denn daran anders? Und der Schiedsrichterassistent, der steht noch daneben, der sieht das und Fröde bellt den dann noch an, den Schiedsrichterassistenten. Also fand Fröde die gelbe Karte schon zu hart. Also der diskutiert da noch an Frödes Stelle, der ja auch eine Vorgeschichte mit Dynamo hat, ja da auch schon mal einen Platzverweis gesehen hat, wäre ich weggerannt und hätte das Weite erstmal gesucht und hätte gesagt, Gott sei Dank nur gelb.
Der hatte Rot für sich gefordert, Jens. Er hat gesagt, ey, ihr habt Kutschke vor anderthalb Wochen runtergestellt, das ist doch nicht gelb. Und dann hat er gedacht, na gut, wenn schon bleibt es halt bei gelb. Nee, Spaß beiseite. Das ist halt, also mit den Quervergleichen ist das ja immer so eine Sache. Egal, welchen Bereich du nimmst, Quervergleiche funktionieren eigentlich nie. Aber da bin ich komplett auch bei euch und bei Barbara Grafati und so weiter. Das ist schon eine rote Karte. Auch gerade, wenn du das mit Kutschke im Vergleich siehst. Wobei ich da auch sage, Kutschke ist für mich auch eine klare rote Karte, auch wenn es vielleicht eine ganz andere Intention ist. Und ich fand die Einlassung von Thomas Stamm nach der Kutschke-rote Karte insofern mal spannend zu hören, dass natürlich so wuchtige Spieler wie eben Stefan Kutschke in Zweikämpfe aufgrund ihrer Größe und ihres damit zusammenhängenden Körpergewichts ja schon auch mit einer anderen Wucht reingehen, als wenn jetzt beispielsweise Niklas Hauptmann, sage ich mal, einen Zweikampf ansetzt. Das muss man, glaube ich, und so ein Stück weit auch schon berücksichtigen oder sollte man besser berücksichtigen, wie was aussieht. Aber am Ende sage ich, oder hätte ich jetzt fast gesagt, wir sind eben auch in der dritten Liga, da sind eben nicht nur die Spieler drittklassig gemessen von der Rangfolge, sondern oftmals auch die Schiedsrichter.
Der hat auch schon Bundesliga gefilmt.
Und genau das ist jetzt halt der Hänger. Bei Florian Exner gilt das halt leider nicht, weil der ja nun schon zur Bundesliga gehört. Und da wiederum sind wir dann bei dem Punkt, den du fast noch am meisten kritisierst, Jens, dieses Auftreten. Und das finde ich ja, also die Körpersprache, und da kann ich wieder nur von meinem Fernseheindruck sprechen, die war schon jetzt wenig überzeugend und schon sehr provokativ. Und am Fernsehen anzusehen, wie er da Richtung Kabinengang stürmte ja geradezu und die Spieler da annieste, sie mögen jetzt rauskommen. Ich meine, vielleicht hat er in der Sache recht. Aber so aufzuführen, auch in der Öffentlichkeit, das finde ich schon irgendwo auch fehl am Platz. Und unterm Strich, und da ist es mir dann erst so richtig bewusst geworden, in diesem Spiel darf es für Dynamo nie 7 gelbe Karten geben, weil das war wirklich ein, wie ich fand, sehr faires Spiel. Und wenn du Dynamo 7 Karten gelbe zeigst, dann muss aber Ingolstadt ja wahrscheinlich auch 4 oder 5 kriegen. Und in dieser Einseitigkeit, da kann schon was im Ergebnis, also wenn du das Ergebnis siehst, da weißt du schon, dass irgendwas nicht stimmen kann.
Hören wir hier mal rein, was der Kapitän vom Samstag, Hauptmann und Kutschke haben ja gefehlt. Winko Scharpina hat die Binde getragen, auch der hat dazu zu Kommunikation mit dem Schiedsrichter ein bisschen was zum Besten gegeben.
Winko, was fangen wir jetzt mit dem Unentschieden an, mit diesem 1-1?
Den Punkt nehmen wir mit, hätten gerne gewonnen, haben auch, finde ich, die Einstellung gehabt, aber geraten in Rückstand, Riesenmoral gezeigt, finde ich. Denke jetzt nicht, dass man auch unbedingt gesehen hat, dass wir auswärts spielen, also erst die Fans erstklassig, wir haben auch alles reingehauen, man darf nicht vergessen, dass wir vor 2 Tagen gespielt haben, deswegen Riesenrespekt an die Mannschaft, weil ich habe keinen einzigen gesehen, der nicht alles reingeworfen hat. Und deswegen kann ich jetzt gerade nichts Schlechtes sagen, außer dass wir möglicherweise die letzte Überzeugung nicht hatten, um vielleicht mal einen reinzudrücken, weil die Gelegenheiten waren schon da. Jetzt vielleicht nicht irgendwie die Lattenkracher oder die Pfostenkracher, aber die Gelegenheiten waren auf jeden Fall da.
Ich hatte die Phase nach eurem Ausgleichstreffer, da dachte ich, ja, jetzt wollen sie es ziehen, jetzt schaffen sie es auch irgendwie noch.
Genau das Gefühl hatte ich auch. Man hat gemerkt, Ingolstadt ist gar nicht so, also klar, die hat natürlich der Führungstreffer gepusht, aber so richtig aus dem Spiel heraus fand ich jetzt nicht, dass da irgendwie was Krasses zu sehen war. Bei uns, ja, war natürlich, haben im Gegensatz zu den Ingolstädtern ein paar Körner gefehlt, logisch, aber ich finde, wir haben schon, ja, einige Situationen gut rausgespielt, dann der letzte Pass oder der Abschluss nicht präzise genug oder Stoppfehler im letzten Moment, ja, das ist ärgerlich, aber insgesamt wirklich von der Einstellung und auch größtenteils von der Leistung bin ich zufrieden.
Wie war es denn mit dem Schiedsrichter? Also, dass jetzt hier keine Entscheidungen gefallen sind, die vielleicht elfmetertechnisch waren, aber jedes Foulspiel eine gelbe Karte und dass Fröde dann noch bis zum Schluss drauf geblieben ist, ist auch relativ glücklich.
Ich bin eigentlich ein Typ, ich sag nicht oft was über Schiedsrichter, weil es bringt nichts nach.
Aber schon zur Halbzeit, zur zweiten Halbzeit, als er dort ein theatralisches Theater
war. Ja, heute hatte ich ja mal das ganz große Privileg mit den neuen Regeln, dass ich auch mal mit dem Schiedsrichter reden durfte, weil das darf man ja auch nicht mehr. Dementsprechend konnte ich dem auch meine Meinung sagen, aber so richtig geändert hat er eigentlich nichts. Also erste Halbzeit ist angefangen, zweite Halbzeit so fortgeführt. Wir haben gerade auch natürlich angesprochen, dass wir ein bisschen vielleicht zu viel Kraft auch verlieren mit dem Ärgern über die Entscheidungen, aber jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß, diese Emotionen kann man sehr schwer weglegen, wenn immer und immer wieder alles für die gegnerische Mannschaft gepfiffen wird. Jede 50-50-Entscheidung. Es ist, wie es ist. Kein Vorwurf, aber es wäre schön, wenn es auf beiden Seiten gleich wäre.
Stichwort Schiedsrichter. Die Situation vor dem Führungstreffer von Ingolstadt wurde bei Rafati auch nochmal aufgeführt. Der meint, das Foul von Kammerknecht müsste Platzverweis sein. Rote Karte, weil Kammerknecht der letzte Mann wäre. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe sicherlich ein bisschen schwarz-gelb gefärbt, aber ich sehe dort drüben auch noch Riesch. Und für mich ist Kammerknecht da tatsächlich nicht der allerletzte Mann. Also wie gesagt, das hätte dann auch noch bereinigt werden können.
Naja, zumal es ist ja nicht das ausschlaggebende Kriterium, ob jemand letzter Mann ist oder nicht, sondern ob unmittelbar danach eine hundertprozentige Torchance entsteht. Und jetzt legt sich ja der Kopacz den Ball eher Richtung Eckfahne, sicherlich nicht bis ganz raus, aber doch so, dass der Winkel zum Abschluss sehr spitz wäre. Er müsste aus der Drehung schießen oder sich den nochmal zurechtlegen. Dann kann es aber auch schon wieder sein, dass ein Verteidiger mit dazukommt. Also diese hundertprozentige und klare, eindeutige Torchance, die unmittelbar danach zustande hätte kommen müssen, die sehe ich auch nicht. Und deswegen ist Gelb für mich die richtige Entscheidung.
Gut, klappen wir jetzt das Buch zu. Und sagen 1-1, einen Punkt mitgenommen aus Ingolstadt, alles gut.
Na, auf jeden Fall, wie gesagt, und am Ende guck auf die Tabelle, du kannst sagen, du hast sogar um einen Punkt verbessert, beziehungsweise den Abstand halt zum Spitzenduo bis dato, Cottbus und Sandhausen, verkürzt. Und wie gesagt, aus der Situation jetzt betrachtet, finde ich, ist das wirklich ein gewonnener Punkt und nicht zwei verlorene.
Ist aber eine krasse dritte Liga. Also ihr werdet euch einen Latz ummachen und sagen, wie herrlich das ist, Alex, da du ja bei zwei Sendern arbeitest, für die dritte Liga ganz, ganz wichtig ist. Aber ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass sechs Mannschaften an der Spitze nur getrennt durch einen Punkt sind?
Es kommt darauf an, wie man Qualitätsmerkmal definiert. Also ich finde im Sinne der Liga, was die Spannung angeht, in jedem Fall. Ich finde, die dritte Liga ist wirklich eine Fußballliga, wie sie sein sollte. Weil du halt auch merkst, dass dieser alte Spruch, diese alte Leier, jeder kann jeden schlagen, einfach stimmt. Ich meine, Energie Cottbus, die stehen im Moment auf Platz 1. Das ist komplett irre. Die hat ja nur wirklich gar keiner auf dem Schirm gehabt. Sie sich selbst wahrscheinlich am wenigsten. Haben die beste Angriffsreihe der Liga und sind Spitzenreiter. Und haben einen Punkt mehr als der sechste Wien Wiesbaden und drei Punkte mehr als der achte Erzgebirge Aue. Also eine derartige Dichte da oben in der Liga und unten sieht es ja ähnlich aus. Und jetzt haben wir noch nicht über Waldhof Mannheim gesprochen. Die sind Elfter, die sind richtig gut drauf nach dem Trainerwechsel. Ingolstadt kann man auch auf dem Schirm haben, wenn die mal drei Dinger am Stück gewinnen, wozu sie mit ihrer Offensivpower in jedem Fall in der Lage sind. Also es ist so eng und so nah beieinander, das ist schon wirklich richtig geil. Qualitätsmerkmal sicherlich nicht für die einzelnen Mannschaften, aber die Dichte, die Leistungsdichte, die ist halt so groß in der dritten Liga und damit ist das wirklich eine richtig coole Saison, vor allem wenn man sich anguckt, ich habe den Vergleich nicht genau am Start, aber im Vorjahr, da waren ja zu diesem Zeitpunkt Dynamo und Regensburg schon relativ weit enteilt, um dann in der Rückrunde abzuschmieren. Aber so wie die Tabelle sich im Moment gestaltet, macht das schon wirklich richtig Bock.
Dass du das nochmal erwähnen musstest.
Tut mir leid.
Ich würde noch eins hinzufügen, auch nicht nur der Blick nach oben oder an der Spitze, sondern für mich immer auch ein Kriterium, wie viele Punkte haben so die vermeintlichen Abstiegskandidaten oder die ganz unten stehen, geholt. Und wenn du da guckst, dass Hannover 2 als 17. und damit momentan auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, 12 Punkte geholt hat. 12 ist ja mehr als die Hälfte als der Spitzenreiter. Und das ist schon echt extrem ausgeglichen. Der letzte Osnabrück, Dynamos nächster Gegner, die haben immerhin auch schon 10. Also da fällt nach hinten auch niemand so richtig ab. Das ist ja anders als in der Bundesliga oder eben vor allen Dingen auch in der zweiten Liga, wo du dann schon hinten siehst, da haben es 2, 3, 4 Mannschaften schwer. Hier ist wirklich der Satz, jeder kann jeden schlagen, der stimmt halt komplett.
Und dieser Spieltag hat es ja mehr denn je unter Beweis gestellt. Also Energie Cottbus rodet durch die Liga, fährt zu Rot-Weiß Essen, die richtig mit dem Rücken zur Wand stehen und kriegen 4 Stück. Und 1860 München, wo auch pausenlos Druck auf dem Kessel ist, gewinnt 3-0 in Sandhausen. Also was ist los in dieser Liga? Das ist wirklich irre.
Ja, was ist los in Sandhausen? Da sind wir doch beim Thema. Tino, was ist los am Hartwald? Die letzten Spiele, 1-1 gegen Cottbus, 1-1 gegen Stuttgart 2, 1-1 gegen Ferl, 0-3 gegen 1860 München. Krise?
Oder Ergebnisstelle? Wer weiß das schon so genau? Nee, du, keine Ahnung. Aber am Ende ist es genau das eben, was Thomas Stamm auch immer gesagt hat vor 2, 3 Wochen, als es bei Dynamo so aussah. Und wir wissen ja immer noch nicht genau, wo Dynamos Weg hinführt. Du hast in dieser Liga, und das gilt jetzt wiederum, glaube ich, für jede Liga, so Phasen, da holst du eben aus 5 Spielen auch mal nur 4 Punkte. Kommt halt vor. Idealerweise holst du 5 Punkte irgendwie. Und wahrscheinlich hat Sandhausen gerade so eine Phase. Das Verrückte ist eben, dass du als Sandhausen trotzdem Dritter bist und vor allen Dingen, ich will es ja eher auf Dynamo beziehen, dass Dynamo trotz dieser Ergebnisdelle, wie gesagt, es war ja laut Aussagen sämtlicher Verantwortlicher und Experten keine Krise, trotz dieser Delle jetzt ein Punkt hinterm Spitzenreiter steht und eigentlich richtig gut platziert ist. Wenn wir wieder die Quervergleiche ziehen zur Vorsaison und zur Vorvorsaison und so weiter, das ist alles richtig. Aber für mich ist immer die Bewertung in der Situation immer auch der Blick auf die Tabelle, weil daran macht sich ja die Stimmung fest. Jetzt können die ja im Trainingszentrum bei Dynamo das bewerten, wie sie wollen. Aber im Stadion wird gegen Hannover rumort, wenn die Situation ist, wie sie ist. Wenn du nur Sechster bist oder Fünfter bist. Wenn du Tabellenführer bist, kannst du das gleiche Spiel gegen Hannover spielen und es rumort keiner. Du kannst hinten über Tim Schreiber spielen. Wenn du Tabellenführer bist, darfst du das alles. Und wenn du aber nicht auf dem Aufstiegsplatz stehst in Dresden, das hat Pascal Testro ja vorher gesagt in einem Interview bei uns bei sächsische.de, in Dresden wird immer alles ein Stück weit dramatischer, schlechter bewertet, als es in Wirklichkeit ist. Und ich finde, das passt gerade echt gut zur Situation.
Ah, weiß ich nicht. Gegen Aachen hat es auch rumort. Und da stand Dynamo besser da in der Tabelle. Also ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Spiel ab. Und der geneigte Sitzplatzbesucher rumort dann gerne mal oder ist dann gerne mal krummelig.
Weil halt davor ein Unentschieden gegen Rostock stand und das war ja dann gegen Aachen das zweite Unentschieden und da sind wir ja wirklich überspitzt formuliert und nah dran an dem, was Pascal Testro gesagt hat, da sind wir ja nah dran an einer Staatskrise in Dresden, wenn zwei Heimunentschieden aufeinander folgen.
Also ich glaube auch, dass man diese Reaktion von den Rängen gegen Hannover im Kontext der Wochen davor sehen muss. Also da hatte Dynamo, glaube ich, 6 oder 7 Pflichtspiele nicht gewonnen. Der letzte Sieg war in Ferl unter der Woche, wo man sich in Ostwestfalen bis heute fragt, wie konnten wir dieses Spiel verlieren? Das war ein, finde ich, ganz schlechter Auftritt von Dynamo. Aachen war ein furchtbares Fußballspiel, dann verlierst du in Dortmund, blamierst dich in Chemnitz, holst soeben 90+6 einen Punkt gegen Essen und verlierst dann noch in Wiesbaden beim direkten Konkurrenten nach keinem guten Spiel. Dass dann die Leute gegen Hannover, das ist ja wirklich undankbar, der mit Abstand kleinste Name dieser Liga, aber eine Mannschaft, die vorher auch gegen Wiesbaden 5-1 gewonnen hatte, dass die Menschen dann bei einem Rückstand zur Pause gegen Hannover sagen, boah, ich habe wirklich Angst, dass wir hier zum dritten Mal dieses Ding in den Sand setzen. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, auch wenn es der Mannschaft natürlich nicht hilft.
Ich habe mir die Formtabelle mal angeguckt, der letzten 5 Spiele, da wäre Dynamo aktuell 15. mit 5 Punkten. Und die besten Teams mit jeweils 9 Punkten, also da gibt es auch gleich mehrere, Bielefeld, Rostock nach dem Trainerwechsel stark, Saarbrücken, Aachen und Dortmund 2.
Du Jens, ich will Dynamo jetzt und auch den Unmut der Zuschauer jetzt irgendwie gar nicht wegreden oder Dynamo wieder stärker reden. Wie gesagt, bin da bei Alex. Der Trend aus den letzten zwei Spielen, der ist ein guter, zumindest das, was wir auf dem Spielfeld gesehen haben. Aber wir brauchen uns jetzt nichts vormachen. Deswegen ist diese Ergebnisstelle, finde ich, noch lange nicht beendet, weil diese Trendtabelle, finde ich, ist da ganz aussagekräftig und ich bin durchaus ein Freund von Statistiken und Tabellen, weil die halt eben ja doch was belegen, auch im Vergleich zu anderen Truppen. Und da fährst du am Samstag nach Osnabrück und in der maßgeblichsten aller Tabellen, nämlich in der Drittliga-Tabelle, ist Osnabrück letzter mit 10 Punkten. Und da brauchen wir überhaupt nicht reden. Du musst da hinfahren und gewinnen. Und wir brauchen aber überhaupt nicht reden, das wird verdammt schwer. Das ist Selbstläufer ohnehin nie, aber auch Osnabrück ist eine Truppe, die hat, also wenn Rostock schon schwere Zeiten durchmacht, dann macht Osnabrück ganz, ganz schwere Zeiten durch. Aber auch dort ist ein Umfeld, was irgendwo leidensfähig ist, was irgendwo emotional ist, in jedwede Richtung. Aber da wartet eine ganz, ganz unangenehme, und da nehme ich dann gerne Tim Schreibers Wort, eklig nochmal in den Mund, eine ganz eklige Aufgabe.
Da muss man wirklich sagen, der VfL Osnabrück, auch wenn er jetzt in Rostock verloren hat, nach dem Trainerwechsel unter Pit Reimers, das ist schon eine gute Entwicklung, die im Grunde nehmen. Noch nicht, was die Ergebnisse angeht, aber das wirkt deutlich stabiler und gefestigter als in den ersten Wochen der Saison. Trotzdem muss man sagen, ist das natürlich eine Mannschaft und ein Verein, die massiv verunsichert sind. Also es waren ja viele der Spieler, die jetzt noch auf dem Platz stehen, schon in der zweiten Liga dabei, als man auf eindeutige Weise abgestiegen ist, klar chancenlos war in der zweiten Liga. Jetzt geht das genauso weiter. Jetzt verlierst du in Rostock beim direkten Konkurrenten da unten im Keller. Also die sind mental extrem angezählt. Unabhängig davon, ob das unter Pit Reimers zuletzt besser aussah oder nicht. Das merkt man diesem Verein und dieser Mannschaft an, dass die das mit sich rumschleppen. Was passiert hier gerade? Wieso geht's immer weiter bergab? Warum kriegen wir die Wende nicht hin? Und das ist, glaube ich, was, wo Dynamo Profit draus schlagen kann, wenn sie es schaffen, da an der Bremer Brücke von Anfang an mutig und selbstbewusst aufzutreten, im Idealfall früh in Führung zu gehen, weil das ist etwas, was der VfL Osnabrück im Moment nur ganz schwer wegstecken kann.
Ich finde, die Osnabrücker zeigen die gleichen Symptome. Es ist bei jeder Mannschaft anders, wie vor 2 Jahren der Schacht, der FC Erzgebirge. In der Vorsaison war es Arminia Bielefeld. Mannschaften, die sich erst wieder in der dritten Liga zurechtfinden müssen, die natürlich auch noch ein bisschen den Rucksack des Abstiegs mit sich schleppen. Neues Team, neue Mannschaft, jetzt auch ein neuer Trainer. Und auch immer noch ein unruhiges Umfeld, ein unzufriedenes Umfeld. Und da kommt dann vieles zusammen.
Das kann man so sagen.
Gut, schön. Ich dachte, ihr wollt noch was sagen. Bei Osnabrück kommt auch noch hinzu, die spielen Mittwoch noch Landespokal in Emden. Das ist schon ein prestigeträchtiges Duell, ein heißes Duell. In Emden werden wohl über 5000 Zuschauer erwartet. Wart ihr mal in Emden? Also ich kann erzählen, dass ich 3-mal mit Dynamo in Emden war. Das war jetzt nie besonders erfolgreich. Das war immer nass, kalt, der Rasen durchweicht. Ich glaube, Emden war auch einmal das letzte Spiel für einen Dynamo-Trainer. Ich glaube, Norbert Meyer müsste es gewesen sein. Der musste nach einer Niederlage in Emden mal gehen. Also es wird ein heißer Tanz, auf jeden Fall für den VfL Osnabrück im Landespokal. Möglicherweise ist das dann ein Vorteil für Dynamo.
Da würde ich mal ganz Trainersprech jetzt übernehmen, was ich jetzt die letzte Woche gelernt habe. Das darf und wird keine Ausrede sein, dass wir am Mittwoch Landespokal spielen und am Samstag gegen Dynamo. Das Pokalspiel ist die Sahne auf die Kirsche und unser Alltag, unser Schwarzbrot, das ist die Liga. Und das wird Osnabrück am Samstag auch gegen Dynamo zeigen. Zitat Ende.
Also was natürlich eine Rolle spielen kann, ich finde auch Landespokal unter der Woche, ich meine, das sind Fußballprofis, das macht ja auch Bock, das sind ja geile Spiele. Das darf jetzt, finde ich, was die Leistung und die physische Fitness angeht, keine Ausrede sein. Was natürlich passieren kann, Kickers Emden, die sind im Moment Vierter in der Regionalliga Nord, also der Abstand zum Tabellenletzten der dritten Liga, der ist nicht so groß. Und wenn du da ausscheidest und dich da nochmal blamierst als VfL Osnabrück, dir nochmal so einen Tiefschlag einfängst, dann kann es natürlich sein, dass der Druck einfach nochmal größer ist, dass die Zuschauer noch schneller unruhig werden, wenn es gegen Dynamo nicht läuft. Das kann, glaube ich, schon eine Rolle spielen.
Und die Gemengelage ist ja dann Tatsache auch vergleichbar mit der, wie wir sie hier in Dresden erleben, Stichwort Landespokal, Stichwort Chemnitz. Also das ist schon eine komplizierte Situation, in der der VfL Osnabrück gerade steckt. Und eigentlich ist das auch ein Vorteil für Dynamo. Das muss sich Dynamo zum Vorteil machen, sagen wir es mal so.
Mit einem Unentschieden, das hängt immer ein bisschen vom Spielverlauf ab, aber eigentlich nach der jetzigen Formkurve zu urteilen, auch wenn es ein Zweitliga-Absteiger ist, musst du in Osnabrück mehr mitnehmen als nur einen Punkt.
Sehe ich auch so. Gut. Also gerade vor dem Hintergrund der Situation beim VfL, die wir gerade besprochen haben, und vor dem Hintergrund, dass Dynamo einfach seit mittlerweile 8 Pflichtspielen, wenn ich es richtig sehe, nur einen Sieg geholt hat, ist das tatsächlich, auch wenn man es vom Namen her nicht meinen würde, ein Dreier, den man auf jeden Fall mitnehmen muss, zumal danach ja die richtigen Brocken erst losgehen mit Saarbrücken, Sandhausen und Bielefeld.
Aber ist doch echt verrückt, ne? Alex, du sagst, aus 8 Pflichtspielen ein Sieg. Das ist doch eigentlich für eine Spitzenmannschaft eine verheerende Bilanz.
Das ist Wahnsinn.
Nun ist Dynamo aber Tabellenvierter und dafür, mit dem Blick auf die Tabelle, ist es nun wiederum in Dresden erstaunlich ruhig. Mit der Bilanz, da sind schon Trainer angezählt worden und von dem Thema sind wir ganz weit weg, aber auch von der Gesamtlage fand ich, Jens, du hast gesagt, dieses Pokalspiel hat dieser Stadt oder Dresden, die haben das gebraucht und es hat allen so gut getan. Und irgendwie war das jetzt erstmal der Kitt, der alles wieder ein Stück mehr zusammengebracht hat. Und insofern ist Osnabrück aber jetzt wirklich ein Gradmesser. Und da könnte ich mir aber halt vorstellen, eben weil die aktuelle Wahrnehmung immer eine mit dem Blick auf die Tabelle ist, dass für manch einen auch klar ist, dass Dynamo da gewinnen wird. Und wenn das dann nicht passiert, puh. Und dann kommen die schweren Aufgaben, die Alex angesprochen hat. Also das sind ja wirklich jetzt richtig, richtig harte Wochen, sowohl sportlich als eben auch atmosphärisch abseits des Spielfeldes. Wir haben eine Länderspielpause dazwischen und da ist Mitgliederversammlung und da steht ja auch, ich will nicht sagen einiges auf dem Spiel, aber einiges in der Diskussion.
Naja, dann lass uns darüber noch ein Stück weit reden, über die Mitgliederversammlung, die dann eine Woche nach dem Osnabrück-Spiel ansteht. Samstagabend kam die Meldung vom Verein, dass Jens Hiekmann als Aufsichtsrat zurückgetreten ist. 7 Jahre war er im Kontrollgremium der SGD tätig. Gründe für seinen Rücktritt wurden in der Mitteilung nicht erwähnt, aber der Fakt steht auf jeden Fall. Und das ja jetzt 1,5 Wochen vor dieser Mitgliederversammlung.
Das stimmt und rund um die Personalie Jens Hiekmann beschäftigen mich so ein paar Punkte. Der erste ist ein ganz formeller. Warum gibt der Verein das am Samstagabend um 19.30 Uhr per Pressemitteilung bekannt? Am Samstagabend
auch gefragt.
Um 19.30 Uhr. Zwei Punkte, die mich dabei stören. Jens Hiekmann hat den Aufsichtsrat und das Präsidium am Donnerstag informiert. Ich nur ahne nicht, warum das vor dem Spiel nicht bekannt gegeben wurde, um Unruhe zu vermeiden. Verstehe ich. Warum gibst du als Verein das nicht Sonntagvormittag bekannt, respektive Montag? Ich habe eine These. Ich denke, dass diese Personalie sollte ein Stück weit versanden und unter dem Motto Samstagabend kriegen es doch nicht so viele mit und vor allen Dingen diskutieren alle über Ingolstadt und Sonntag ist Sonntag. Vielleicht, ich will nicht sagen, kommen wir damit durch, aber vielleicht merkt es halt doch nicht jeder. Ist insofern ein Trugschluss und eine Rechnung, die überhaupt nie aufgehen kann, weil bei Dynamo nichts verborgen bleibt und in diesen medialen Zeiten mit Social Media und so weiter erst recht nicht. Eine Online-Redaktion arbeitet nicht nur bei uns rund um die Uhr. Also da ist auch Samstagabend mehr oder weniger die gleiche Aufmerksamkeit da wie Montagvormittag. Aber das ist ein Punkt, der mich gestört hat. Und dann ist es halt echt so, was die Kollegen der Bild-Zeitung, ja, sag ich mal, damit in Verbindung gebracht haben, nämlich die in Anführungsstrichen Pyro-Show rund ums Pokalspiel gegen Darmstadt, mit der Jens Hiekmann wohl ein Problem gehabt haben soll, was nicht näher ausgeführt wird in dem Artikel, in welche Richtung er da ein Problem hatte. Das ist unklar. Und eben das leidige Thema auch auf Fanshop. Und vor allen Dingen die Aktion, die es da zuletzt gab, sprich, dass die aktive Fanszene ja in dem Heimspiel gegen Hannover mit Plakaten darauf aufmerksam gemacht hat und vorher dazu aufgerufen hat, dass das ganze Stadion doch sich an Plakataktionen beteiligen soll. Und wenn das so stimmt, was man hört und liest, und auch wir haben dazu einen Brief erhalten von einem Stadionbesucher, dann waren das keine in Anführungsstrichen Sitzplatzfans, die eben im Familienblock oder auf der Gegengraden diese Plakate, Unmutsplakate hochgehalten haben, sondern das waren eben Leute aus der aktiven Fanszene, die für den Moment des Plakathochhaltens eben in diesen Block gegangen sind. Und das ist jetzt schon eine Gemengelage, eine atmosphärische Gemengelage, die ist schon schwierig, vor der Mitgliederversammlung wenn man, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Mitgliederversammlungen in Dresden immer schwierig sind.
Und zwei Gedanken von mir zur Pyro-Geschichte. Also nenn mir ein Stadion in Deutschland, in Europa, wo aktuell es keine Pyrotechnik gibt. Vielleicht beim neuen Lieblingsverein von Jürgen Klopp, aber selbst dort wird Pyrotechnik abgefeuert. In der Menge kann man darüber sicherlich diskutieren, aber ansonsten war das für die Fans, für die aktive Fanszene natürlich das absolute Highlight-Spiel im Herbst, und dass die das natürlich zu einem Highlight machen wollten, steht außer Frage.
Du, ich bin da total hin und her gerissen. Ich war am Mittwoch im Stadion und das war wirklich eine tolle, tolle Stimmung, und das ist nochmal was ganz anderes als am Fernsehen, das ist vollkommen klar. Das sah nicht nur super aus, das war energetisch, da war wirklich diese Wucht, von der Thomas Stamm auch immer gerne spricht. Also eigentlich kann man da zu 100% nur dafür sein, dummerweise ist das aber gerade verboten. Und was macht man jetzt damit? Also ich bin da
ja, auch... Ja, aber es ist auch verboten, schneller als 50 zu fahren, und manch einer macht's.
Ja, und dann gibt es aber... Pass auf, ich kann da jetzt nie offen drüber reden hier in der Öffentlichkeit. Nee, pass auf. Es ist halt verboten und deswegen gibt es eine Strafe. Und die muss der Verein dann eben hinnehmen. Und die nimmt der Verein ja auch hin. Auch wenn der Verein immer wieder sagt, diese Strafen sind nicht einkalkuliert. Ich behaupte, sie sind natürlich einkalkuliert. Mein Gedanke dazu ist nicht die 50 km/h, die ich nun fahre oder nicht fahre, sondern die rote Ampel. Ne? Eine rote Ampel, als Fußgänger darfst du nicht rübergehen, weil es ist halt rot. Jetzt fordert der Fußgängerverband, Fuß-EV, dass man eben doch bei Rot gehen sollte. Wer sich sicher fühlt, links und rechts guckt und meint, ich kann jetzt gehen, ich will das, ich fühle mich sicher, der darf auch bei Rot gehen. Das ist eine Initiative, die es da jetzt gibt. Und es gab natürlich auch im Fußball mal die Initiative, Pyrotechnik zu legalisieren. Ne? Ich glaube, 2010 rum die Zeit, Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren. Da geht dann der Ball wieder an den Verband, die das dann einseitig abgebrochen haben. Und das haben wir vor 2 Wochen gehört bei dem Sicherheitsgipfel in München, wo Agi Watzke nochmal deutlich gesagt hat, sicherlich unter Drängen und Einfluss der Politik auch, dass Pyrotechnik strikt verboten bleibt. Und da muss sich Dynamo einfach eine Position erarbeiten, weil, da bin ich doch voll bei dir, Jens, das ist ja natürlich kein Dresdner Thema, aber in Dresden und speziell am Mittwoch kam es eben auf eine akute Weise zum Tragen. Ich meine, das kostet den Verein jetzt eine Geldstrafe von, Schätzungen gehen von 50.000 aufwärts. Es gibt auch manche, die sagen, das wird fast eine 6-stellige Summe werden. Und in Zeiten, wo wir gerade in Dresden und bei Dynamo auch wieder übers Geld reden, ist das halt natürlich fürs Image und auch für den Geldbeutel absolut kontraproduktiv.
Ich finde es dann bloß auch ein bisschen befremdlich, wenn zum Beispiel die UEFA bei ihrer Eröffnungsfeier der Europameisterschaft Pyrotechnik zündet. Also da muss man bei sowas eben auch konsequent sein.
Ich finde es auch befremdlich, dass es in anderen Sportarten erlaubt ist. Ja. Also ich glaube, im Eishockey, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, in Eishockeyhallen darf Pyrotechnik gezündet werden. Und das passt für mich überhaupt nicht zusammen, weil das Argument, warum Pyrotechnik verboten ist und auf das sich Politik und Verbände ja so sehr stützen, ist einzig und allein das Sicherheitsthema oder das beziehungsweise das Gefahrenthema, dass diese Pyrotechnik bis zu 1000 Grad oder auch mehr Celsius erreichen kann und dass das eben in so einer Menschenmenge einfach zu gefährlich ist. Das ist ja deren Argument dazu. Da frage ich mich aber, ob es in der Eishockeyhalle irgendwie die Pyro andere...
Kontrolliertes Abbrennen nennt man das dann.
Auch das wäre ja ein Weg, aber der Fußball oder also wirklich die Verbände, die sperren sich ja gerade gegen alles.
Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich das Problem. Wenn man sich das anguckt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, dann nimmt das ja mittlerweile Ausmaße an, wo ich mir denke, hoppla, also vor 10, 15 Jahren, wie du sagst, Tino, gab es die Diskussion, wo dann die Verbände einseitig die Gespräche abgebrochen haben und dann die Ultras gesagt haben, okay, dann legen wir jetzt los. Und mittlerweile legen sie auf eine Art und Weise los, die es bis vor ein paar Jahren halt nicht gab. Mit immer wieder auch Feuerwerk richtig im Block und so und mit einer Anzahl an Fackeln, die man vor einigen Jahren in absoluten Ausnahmefällen vielleicht mal gesehen hat. Und mittlerweile sieht man es im deutschen Fußball Woche für Woche. Also das ist gefühlt so eine Situation, wo die Ultras sagen, sie können uns eh nichts, wir machen einfach, weil wir es können, wo der DFB sagt, ja gut, ist jetzt halt so. Es ist ja auch im Grunde, außer bei dieser komischen Sicherheitskonferenz, die gefühlt aus dem Nichts kam, nicht das große Thema, weil alle es irgendwie so hinnehmen. Und das ist eine Situation, die sich der DFB, glaube ich, anders vorgestellt hat, wo er jetzt gerade aber auch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll.
Mhm. Und die zweite Sache ist die Nummer, und ich glaube, die wird heiß diskutiert werden, um beim Thema heiß zu bleiben, ist die Nummer mit dem Fanshop. Ich glaube schon, dass da zwei Meinungen aufeinander prallen werden an dem 16. November bei der Mitgliederversammlung. Und ich hoffe irgendwie noch, Tino, dass man vielleicht im Vorfeld in der Politik, die Ampelkoalition ist da vielleicht kein gutes Beispiel, aber in der Politik, wenn es dann zu einem großen Gipfeltreffen kommt, dann versuchen doch vorher die Unterhändler irgendwas auszuhandeln, einen Kompromiss auszuhandeln. Vielleicht kann man ja im Vorfeld irgendwie noch einen Kompromiss finden, dass es da bei der Mitgliederversammlung nicht komplett ausartet, sage ich mal.
Wo du gerade Kompromiss sagst, fällt mir ganz flapsig ein, war mein erster Gedanke spontan gerade. Ja, vielleicht ist ja der Kompromiss, der Verein muss den Fanshop, die Fanshop-Anteile jetzt nicht zurückkaufen, dafür dürfen die Ultras, die aktive Fanszene einfach mal weiter zündeln. Nee, ist ein bisschen sarkastisch. Nee, du hast ja gemerkt, bei dem Thema Pyro kann ich mich insofern heiß reden, weil das für mich auch Tatsache eine Ungerechtigkeit ist und irgendwie so eine Krux, die aktive Fanszene, Alex hat es beschrieben, jetzt irgendwie weidlich auslebt und verrückterweise doch irgendwo am längeren Hebel sitzt. So doof das klingt, weil die Geldstrafen eben nicht treffen. Der Verein zahlt es dann, der DFB spricht die Urteile. In letzter Saison waren es weit über 100.000, die Dynamo zahlen musste. Diese Saison sind es jetzt schon wieder 35.000. Jetzt, also ohne das Pokalspiel, da kommt wie gesagt eine satte Summe dazu. Das ist so Hase- und Igel-Spiel. Und das Wettrennen kann der Fußball, glaube ich, nur verlieren. Bei dem Thema Fanshop bin ich jetzt dagegen sehr unemotional. Vielleicht bin ich auch da einfach zu wenig BWLer. Ich denke halt, mit dem Blick von außen würde ich jetzt auch sagen, ey, komm, lass doch einfach alles so, wie es ist. Das bringt jetzt jedem gerade Geld und lass doch uns einfach in 3 Jahren darüber nochmal reden, ob Dynamo das zurückkaufen sollte. Gerade weil jetzt,
das wird nicht der Kompromiss sein.
Nee, das ist so mein Blick von außen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann nur hoffen, dass es Unterhändler, um mal im Politikersprech zu bleiben, es schaffen, da jetzt irgendwas auszuhandeln, was auch immer das ist, was beide Seiten irgendwie mittragen. Ansonsten sehe ich die Gefahr, dass das bei der Mitgliederversammlung durchgezogen wird von Seiten der Ultras und dann ziehen die das durch. So wie Alex das beschrieben hat, die können uns ja eh nichts. So organisieren die ihre Mehrheiten und werden dann bei der MV diesen Fanshop-Rückkauf als Punkt auch durchziehen. Und da wird es auch eine Mehrheit geben. Da bin ich mir wiederum relativ sicher.
Könnt ihr mir mal einmal erklären, also ich habe diese Thematik natürlich mitbekommen und auch die Spruchbandaktion gegen Hannover gesehen, wo ja wirklich auch die ganze Sitzplatztribüne voll war. Ich verstehe bei dieser ganzen Thematik diese Emotionalität nicht. Also ist die wirtschaftliche Komponente wirklich so eindeutig, dass man sagen muss, im Verein, die sehen alle nicht mehr gerade aus. Was macht ihr da eigentlich? Ist das so klar oder wieso ist da so eine Emotionalität in diesem Thema?
Na, ich glaube, der aktiven Fanszene geht es hauptsächlich auch darum, dass sie die Angst haben, dass dieses Thema Rückkauf der Fanshop-Anteile, was ja vor Jahren schon beschlossen wurde, so immer mehr versandet und in Vergessenheit gerät. Und deshalb haben sie es für sich jetzt 2024 nochmal verstärkt auf die Agenda getan.
Und ich glaube, Alex, dazu müsstest du deinen Wohnsitz einfach mal für längere Zeit nach Dresden verlegen. Da reicht dann aber leider halt auch nicht ein Jahr. Man muss da schon eine Weile hier in der Stadt leben, weil das für Außenstehende, glaube ich, Tatsache schwer zu verstehen ist. Man sagt immer, Dresden ist was Besonderes und hier ist es ein bisschen anders. Und das nicken dann auch Spieler im Sommer immer ab. Ja, das weiß ich schon, wenn sie neu hierher kommen. Und es ist aber auch irgendwie anders. Hier ist eine Emotionalität und ein Leben in Extremen, wenn es um Dynamo geht, das kann man sich von außen wirklich schwer vorstellen. Und ich glaube, bei dem ganzen Fanshop-Thema geht es da auch am allerwenigsten um eine wirtschaftliche Komponente. Weil wenn man wirtschaftlich sicher argumentieren würde, wenn es nur darum ginge, dann müsste man diesen Rückkauf jetzt einfach nochmal 2-3 Jahre zurückstellen und dann gucken. Aber es geht den Ultras der aktiven Fanszene einfach darum, dass Dynamo alles selbst besitzen soll. Also sprich, das Thema Ausgliederung, Auslagerung von Abteilungen oder eben von der ganzen Lizenzspielerabteilung, das ist sowas von einem No-Go in Dresden. Und das hat natürlich Gründe. Das ist jetzt nicht zwingend eine Verbohrtheit in den Köpfen, sondern hat natürlich auch Gründe in der eigenen Vereinshistorie, dass man in den 90er Jahren Bundesliga gespielt hat und nach 4 Jahren von dem Verein quasi nichts mehr übrig blieb, außer eine Fanszene, die dann maßgeblich dazu beigetragen hat, zur Entschuldung des Vereins. die mehrere Umlagen gezahlt hat, die Aktion initiiert hat. Und aus diesem Selbstverständnis, wir sind der Verein und wir, das soll nicht normal passieren, so ist so meine Erklärung. Ich bin jetzt auch kein gebürtiger Dresdner, ich bin auch nur aus näherer Umgebung zugereister, aber wenn du hier 10 Jahre lebst irgendwo, das ist wirklich eine krasse Emotionalität und Wucht, ja, wie ich es mir wirklich kaum woanders vorstellen kann.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man sich irgendwo trifft, dass man versucht, irgendwo einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Beide Seiten. Aber ich glaube, da müssen beide Seiten auch aufeinander zugehen. Mal schauen.
Wird eine ganz, ganz spannende Sitzung. Und wie gesagt, jetzt mit dem Rücktritt von Jens Siegmann, ein Kollege, wir haben am Wochenende uns ausgetauscht, hat ein Kollege zu mir gesagt, ja, muss man denn diese Meldung machen? Frag mal in Dresden rum, nenn mal einen Aufsichtsrat von Dynamo Dresden, die kennt doch sowieso keiner. Aber ich finde ja, es ist weniger der Name, sondern mehr die Sache an sich. Ihr habt den Zeitpunkt angesprochen. Während des Spiels gibt es psychologisch schlechte und gute Zeitpunkte, wie eben zum Beispiel das Gegentor am Samstag in Ingolstadt. Das war nur eher ungünstig. Und genauso fällt jetzt auch der Rücktritt von Jens Siegmann in eine Zeit, wo ich jetzt mal sage, psychologisch eher ungünstiger Moment.
Hättest du dir gewünscht, dass er über seine Beweggründe spricht?
Das wäre zumindest transparenter. So kann gemutmaßt werden und so wird auch gemutmaßt und jetzt nicht nur medial, sondern eben auch an Stammtischen unter Fans, auch mit Blick auf die Mitgliederversammlung. Es wird ja Jens Siegmann eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zur aktiven Fanszene nachgesagt. Und ich glaube auch, die Bild-Zeitung, wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf, hat ein ganz gutes Verhältnis zu Jens Siegmann. Von daher, wenn die sowas andeuten, das war für mich so das Indiz, wo ich dachte, puh, ja, hier müssen wir gar keinen Zusammenhang konstruieren, sondern hier gibt es einen Zusammenhang. Ich weiß bloß noch nicht ganz, wie der geartet ist. Wer da jetzt von wem enttäuscht ist und inwiefern dieser Rücktritt auch ein Zeichen sein soll und an wen? An die aktive Fanszene, an die eigene Geschäftsführung, an den Verein überhaupt. Andererseits, wie gesagt, Jens, du hast gesagt, der war 7 Jahre jetzt in dem Amt und das hat er selber auch mal gesagt in der Pressekonferenz, als Thomas Prendl vorgestellt wurde als Sportchef. Aufsichtsrat von Dynamo Dresden, das ist jetzt nicht vergnügenssteuerpflichtig. Es ist ein Ehrenamt, aber es ist eben halt auch ein Ehrenamt und da kann man zu dem Gremium stehen, wie man will. In so einem notorisch aufgeregten Verein wie Dynamo oder Dresden, da ist das jetzt nicht, wir treffen uns einmal monatlich und schreiben mal 3 WhatsApps hin und her und alle 14 Tage sitzen wir zusammen in der Loge, sondern da ist eben ganz, ganz viel Tagesarbeit. Jetzt werden uns andere Ehrenamtler anrufen und sagen, ja, denkst du in meinem Ehrenamt nicht? Nee, das ist halt, das bringt das Ehrenamt mit sich. Es gibt dafür kein Geld, es gibt selten Aufmerksamkeit, aber du hast einen Haufen zu tun. Und ja, in Dresden ist dieses Brennglas oder dieser Fokus auf Dynamo eben nochmal ein verschärfter.
Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht gibt es auch nicht den einen Grund, sondern es ist eine Gemengelage aus mehreren Gründen, denn du hast es jetzt auch schon so durchklingen lassen, das Frühjahr war ja auch nicht ganz einfach für den Aufsichtsrat mit den Entscheidungen. Becker, Anfang, dann die Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer. Möglicherweise, aber ich will jetzt auch nicht rein interpretieren und irgendwie, bist du nach ein paar Sachen, die dann so aufprallen, auch irgendwann müde und sagst, oh.
Das Problem für mich ist halt, und da hole ich gerne nochmal Alex ins Boot, die Außenwirkung, denke ich mir, und ich denke, so wird es auch sein, ist halt verheerend. Das Image, das der Verein damit sich dann auch rumträgt und wie das alles von außen wahrgenommen wird, oder Alex?
100%. Also ich wollte jetzt bei euch nicht dazwischen grätschen, aber das war genau mein Gedanke vor dem Hintergrund dessen, was da rund um Becker und Anfang schon passiert ist, eine kommunikative Vollkatastrophe. Und jetzt hast du diese Situation, Rücktritt von einem langjährigen Mitglied in einer Situation, wo es sportlich zumindest angespannt ist, oder nicht angespannt, aber schwierig. Kurz vor der Mitgliederversammlung nach so einer Spruchbandaktion rund um den Fanshop und der großen Pyroaktion gegen Darmstadt. Und es gibt keine Erklärung. Das ist der Nährboden für Spekulation und Unruhe und Theater im Umfeld. Das ist einfach nicht gut. Ohne dass ich jetzt die Gründe beurteilen könnte von außen, aber die Kommunikation, die war damals rund um die Becker-Anfang-Frage alles andere als gut und so von außen betrachtet ist das jetzt auch wieder ein verheerendes Zeichen über den Zustand dieses Gremiums, wenn da kurz vor der Mitgliederversammlung ein langjähriges Mitglied zurücktritt, ohne dass die breite Öffentlichkeit und auch die Vereinsmitglieder die Gründe erfahren.
Vielleicht erfahren Sie die am 16. November.
Genau.
Da gehe ich von aus, dass das in jedem Fall großes Thema wird.
Es wird auf jeden Fall ein langer Samstag werden für die Mitglieder der Sportgemeinschaft. Wir klappen jetzt die Folge 93 bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, langsam zu. Alex, hat Spaß gemacht. Alex Köper, der Magenta-Mann, der auch für die Kollegen des MDR arbeitet. Alex, danke schön für deine Einschätzung.
Danke euch, mir hat es auch Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Dresden.
Schöne Grüße zurück. So, Tino, ich glaube, die nächsten Wochen werden spannend bei Dynamo Dresden auf und neben dem Platz.
Absolut. Also auch das Wort richtungsweisend wird ja gewissermaßen inflationär gebraucht. Aber in dem Fall stimmt es mal wieder wirklich. Das ist wirklich spannend und ich würde auch irgendwo sagen, Ausgang offen. Und das ist jetzt nicht nur ein dramaturgischer Anteaser für die nächste Folge, hier nächste Woche Mittwoch wieder einzuschalten, sondern es ist wirklich so. Das wären wirklich jetzt sehr spannende, richtungsweisende Tage und Wochen für Dynamo.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Tino, eine gute Zeit, ein schönes Vanilleeis und wir hören uns nächste Woche wieder. Freue mich.
So machen wir's und ich bin gespannt, was es bei dir am Wochenende zu essen gibt.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.